D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In einer Packung Hackfleisch, Rind und Schwein gemischt. Da findet ihr die DNA von 150 verschiedenen Schweinen und 60 Rindern. Wurde mal in einer Dokumentation bei Arte ganz genau analysiert. Da ging es um Discounter-Hackfleisch. Ich will gar nicht wissen, wie viele verschiedene Tiere in Fastfood-Hackfleisch drin sind, in so einem Burger. Die Schweizer sagen jetzt Schluss damit. Jedes Schweizer Rindersteak soll bald per DNA-Profil identifizierbar sein. Was gar nicht so einfach ist, wie unser Reporter gleich um kurz nach halb berichtet. Außerdem Thema diese Stunde, die Präsi-Wahlen in Frankreich. Ich habe mit einem ganz guten Gefühl heute Morgen mir einen Kaffee gemacht mit meiner French Press. Wir schauen gleich mal bzw. fragen nach in Frankreich, also jetzt noch 2 Wochen Wahlkampf, dann eben die Stichwahl. Darüber sprechen wir, was da jetzt so alles passieren wird in den nächsten Tagen. Die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend. Am Mikrofon Ralf Günther, Sebastian Rams ist auch dabei.
Hallo.
D-Radio Wissen.
Hinrichtung Nummer 1 ist ja schon durch, ne? 7 weitere sollen noch kommen im US-Bundesstaat Arkansas. Innerhalb von wenigen Tagen. Das Ganze wegen eines banalen Grundes. Das Haltbarkeitsdatum einer der Chemikalien in dieser Giftspritze läuft ab. Mindestens haltbar bis Ende April steht da drauf. Der April hat jetzt noch 7 Tage, heute mitgerechnet. Und für heute Abend sind dann direkt 2 Hinrichtungen angesetzt in Arkansas. Und ein weiterer Häftling soll diesen Donnerstag exekutiert werden. Allerdings könnte es sein, dass die Gerichte die Hinrichtungen auch weiter verzögern. Über diesen Giftcocktail, der seit Anfang der 80er in den USA bei Exekutionen verwendet wird, sprechen wir jetzt mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Hallo, grüß dich, Marc.
Einen guten Abend wünsche ich dir, lieber.
Also, da läuft das Haltbarkeitsdatum ab und deswegen soll es schnell gehen, denn momentan ist es dazu auch noch schwer, an diesen Wirkstoff ranzukommen. Neues, haltbares Zeug kaufen geht also nicht. Sag uns erstmal, um welchen Stoff es da überhaupt geht.
Es geht um ein Schlafmittel, das heißt Midazolam. Da gäbe es auch noch andere für. Also früher wurde Thiopental genommen oder Propofol. Das sind einfach Mittel, die sind sedierend. Also da schläft man halt ein. Die sind aber nicht schmerzstillend. Deswegen muss man eben auch noch ein Schmerzmittel und eins, was zum Herzstillstand führt, dazu verabreichen. Es ist also eine der 3 Säulen, wenn man so möchte, von dieser Spritze oder von diesem Todescocktail.
Europäische Hersteller, die wollen diesen Wirkstoff nicht liefern. Warum stellen die USA den nicht selber her?
Doch, es gibt auch eine Firma, die hat den hergestellt in den USA, die hat aber dann einfach kurz einen Prozess gemacht, ich glaube 2011, und haben dann einfach Produktion und Vertrieb eingestellt. Der Hersteller hieß Hospira, das war die Substanz, die vorher benutzt wurde, und natürlich würde man das irgendwo herkriegen, aber in den USA, wo ich früher ja selbst gearbeitet habe, ich habe in den 90ern ja in New York in der Rechtsmedizin war ich angestellt, da ist das halt so, wenn einmal ein Protokoll unterschrieben ist, dann kann man das so leicht nicht mehr ändern. Die halten sich dann ganz sklavisch an das Protokoll und deswegen können die jetzt nicht einfach aus irgendeinem anderen Land was kaufen oder irgendein anderes Schlafmittel nehmen, sondern sind jetzt in ihrer eigenen Protokollwelt gefangen sozusagen.
Hm. Dieses Haltbarkeitsdatum, wie ist das bei Chemikalien beziehungsweise bei solchen Medikamenten? Also mir kann doch keiner erzählen, dass dieser Stoff am Montag dann ganz plötzlich schlecht ist. Ich esse ja auch noch einen Joghurt, der 14 Tage drüber ist.
Ja klar, das ist natürlich eine absolute Fiktion. Man möchte alles ganz rechtlich sauber machen. Jedem ist klar, das war in den USA ja auch schon mal zwischen 1976 beschlossen worden. Da gab es ja dann auch gar keine Hinrichtungen, dass das nicht nur oft willkürlich ist, wer jetzt zum Tode verurteilt wird und wer leben, sondern dass es halt auch teuer ist, grausam und ungewöhnlich, so heißt das im amerikanischen Text. Und der einzige Grund, weil man diese ganze Höllenmaschinerie, die im Hintergrund einem fürchterliche Schuldgefühle machen würde, kennt, nein, wir halten uns an die Buchstaben des Gesetzes. Das hat auch der Gouverneur gesagt. Der hat gesagt, mir sind die Hände gebunden. Ich finde das auch nicht toll, aber was soll ich anderes machen? Ich gehe halt nach Recht und Gesetz vor. Hm. Und wenn dann eben Ende April draufsteht, müssen wir es halt bis Ende April machen.
Kannst du kurz erklären, wie genau das abläuft, so eine Hinrichtung mit einer Giftspritze?
Also da gibt es verschiedene Methoden. Man wird auf so eine relativ unspektakuläres Brettchen oder Bett geschnallt. Das sieht ungefähr aus wie beim Tätowierer, kann man sich das vorstellen. Wird dann hingelegt. Vorher kann es schon sein, dass man Beruhigungsmittel kriegt und dann werden die Arme meistens ausgebreitet. Arme und Beine werden da festgeschnallt, aber auch jetzt nicht mit so dicken, fetten Lederdingen, sondern das ist gar nicht so spektakulär. Und dann versucht man, einen Zugang zu legen. Und so scheitert es dann schon oft, weil man oft den Zugang nicht gelegt bekommt. Das ist zuletzt passiert bei dieser fürchterlichen 43-minütigen und abgebrochenen Hinrichtung, die passiert ist im April 2014. Und dann musste man in die Leiste reingehen und dann hat sich das ins Gewebe ergossen, das Ganze, weil man da wieder die Ader nicht getroffen hat. Also man versucht jetzt erstmal eine Ader zu treffen, dann wird derjenige halt mit einem Schlafmittel eingeschläfert, dann soll er ein Schmerzmittel bekommen, das dazu führt, dass er nichts spürt, was aber natürlich immer sehr fraglich ist, weil viele von denen sind sehr beleibt, viele von denen sind substanzabhängig im Knast und so, also es ist jetzt gar nicht so einfach. Und dann am Ende gibt man noch eine Substanz, das wird meistens durch einen Schlauch gespritzt, weil viele von den beteiligten Ärzten und Ärztinnen wollen nicht wissen, ob sie in ihrer Spritze die Substanz haben oder nicht. Dann haben zwei haben Salzwasser drin und einer hat was drin. Und dann spritzen die etwas, was zum Herzstillstand führt, irgendein Salz, wo dann einfach das Herz nicht mehr schlagen kann. Im Grunde genommen, streng genommen, erstickt man innerlich einfach.
Es heißt ja immer, diese Giftspritze, die sei humaner als zum Beispiel der elektrische Stuhl. Deine Meinung, wie siehst du das?
Ja, ich weiß nicht, wie eine Methode human sein kann, von der wir wissen, dass es eine Fehlerquote gibt. Also wenn man es jetzt nur mal kriminalistisch sehen will, die ist gut untersucht durchs Innocence Project. Ich habe selber mitgearbeitet, also durch Zufall, weil ich halt den Auftrag hatte von der Stadt New York, da als Angestellter mir die Sachen anzugucken. Wir wissen, dass immer wieder Spuren gefunden werden, die beweisen, also nicht durch meinen Glauben, Denken, Hoffen, sondern beweisen, dass die Person, die da verurteilt wurde zur Hinrichtung gelangt, es einfach nicht gewesen sein kann. Und da wir diese Fehlerquote kennen, also die Amnesty International schätzt, dass zu 1985, also in den 85 Jahren, ungefähr 350 Menschen hingerichtet wurden, nur in den USA, die es nicht waren. Mittlerweile wissen wir, dass es ungefähr 10 pro Jahr sind, die freigelassen werden, pro Jahr jetzt allerdings. Also das ist eine unglaublich hohe Quote von bewiesen unschuldigen Menschen. Und nehmen wir mal alles andere weg, egal ob es ungewöhnlich, grausam, teuer, unverantwortlich oder vielleicht auch nicht schön ist. Es ist einfach eine totale menschliche Überschätzung und Hybris zu sagen, wir sind in der Lage, auch in Fällen, wo jetzt nicht eine Kamera es mitgefilmt hat, sondern auch in anderen Fällen immer mit absoluter Sicherheit zu sagen, derjenige war das und verdient die Todesstrafe.
Und da bricht die Leitung komplett ab. Wir entschuldigen die Leitungsprobleme, so ist das manchmal im Live-Radio. Indie Radio Wissen, Kriminalbiologe Marc Benecke über das, was da gerade in den USA in Arkansas abgeht. Mehrere Hinrichtungen noch diese Woche, da ein Wirkstoff des Giftcocktails abläuft.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eins kann man uns hier bei D-Radio Wissen wirklich nicht nachsagen, dass wir geizig wären oder so, ja. Vor fast genau 4 Wochen, da haben wir Tickets für Granada aus Österreich und für Faber aus der Schweiz verschenkt. Und heute machen wir einfach weiter und schenken euch Tickets für die Kölner Band Golf. Die spielen nämlich am Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr, hier bei uns im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks zum Abschluss ihrer aktuellen Tour. Sie kommen quasi jetzt zum Ende der Tour wieder nach Hause, oder Sebastian?
Ja. Und auch nein, Ralf, denn Golf sind zwar im Moment in Köln beheimatet, aber ursprünglich kommen die Jungs aus Essen und ihre Band vor Golf, die hieß tatsächlich Eisbär, netter Name. Und immer mal wieder, wenn sie in Essen aufschlagen, bekommen sie das hier zu hören.
Ich bin am Samstag noch in eine Bar gekommen und unser früherer Bandname war Eisbär und dann hat jemand direkt geschrien, Eisbär, Scheißbär. Das war letzten Samstag.
Ja, das waren dann so die Parolen.
Ja, das Leben schlägt manchmal mit der härtesten Keule zu, so kann es gehen.
Sehr harte Keule.
Da sind sie mit dem Reimverweigerernamen Golf schon wesentlich besser bedient, würde ich mal sagen.
Jetzt dürfen Golf am Ende ihrer Tour ja noch in unserem sensationellen Kammermusiksaal spielen. Ja. Konnte denn irgendeine andere Location die Jungs von Golf bisher besonders faszinieren?
Und ob, denn mit dem Goethe-Institut waren Golf schon in Vietnam, auf den Philippinen und in Russland unterwegs. Und da blieb eine Location besonders in Erinnerung. Zwar nicht wegen der besonders hübschen Optik, sondern eher wegen dem außergewöhnlichen Klangerlebnis.
Da war so ein Hochhaus-Rohbau. Ich denke mal so eine Bauruine, die nicht weitergebaut wurde. Ja. Genau auf die haben wir zugespielt. Es war ein Open Air und von da kam dann der ganze Schall aus diesem Hochhaus irgendwie wieder zurück auf uns. Und wir haben das Schlagzeug immer so lustig verzögert selbst wieder gehört. Das war auf jeden Fall interessant.
Wo war das? In
Moskau.
Ah, in Moskau, okay.
Da wird es jetzt bei uns im Kammermusiksaal nicht so zugig und so löchrig, ein bisschen gemütlicher, aber bestimmt nicht weniger interessant, wenn die Jungs auf die Bühne kommen.
Ach, wir freuen uns. Wir schenken euch jetzt jedenfalls Tickets für Golf. Einfach eine Mail schicken an mail@deradiowissen.de. Einfach Name dazu, Handynummer dazu. Es gibt dann jeweils 2 Tickets, also 1 für euch plus 1 Golf in Köln am 7. Mai in unserem Kammermusiksaal. Jetzt eine Mail schicken. Viel Glück.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Woher kommst denn du? Welche Wurzeln hast du eigentlich? Fragen, die von rechten Parteien in Europa momentan zuhauf gestellt werden bei den Menschen, die in die Länder Europas kommen. Und auch die Schweiz tut das. Sie will ganz genau wissen, wer woher kommt und führt dazu ab dem kommenden Jahr flächendeckend DNA-Tests ein. Allerdings nicht für Menschen, sondern für Rinder. Rindfleisch soll getestet werden, damit Schweizer Rindfleisch auch ganz sicher Schweizer Rindfleisch ist. Aber wie soll das funktionieren und wie aussagekräftig ist denn so ein DNA-Test? Stefan Beuting, wir haben ihn überprüft, er trägt die D-Radio-Wissen-DNA in sich, er hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Ob dieses Rindtier aus der Schweiz kommt, das lässt sich schwer feststellen. Dem Mu nach möglich. Häufig haben wir aber erst Kontakt mit dem Fleisch, wenn es nicht mal mehr mut. Deswegen greift die Schweiz tief in die kriminalistische Trickkiste. In gut einem Jahr soll jedes Rind und jedes Kalb im Schlachthof einem DNA-Test unterzogen werden. Das Ziel? Es soll einwandfrei sichergestellt werden, dass es nicht irgendein Rind ist, sondern ein Schweizer Rind.
Ja, mit den DNA-Tests kann man ja belegen, wo das Fleisch herkommt. Man kann das Tier wirklich zurückverfolgen. Es ist halt nur die Frage, was sagt so ein DNA-Test über die Qualität des Fleisches am Ende aus?
Adrian Peter arbeitet als investigativer Journalist und kennt sich aus mit Fleisch und allem, was in dem Sektor so gedreht wird. Vertrauen in die Branche hat er nicht mehr viel. Die Frage ist nur, was soll so ein DNA-Test bringen, der nichts über die Haltungsbedingungen verrät?
Über all das, wenn mir darüber dieser Test nichts aussagt, sondern nur sagt, ist in der Schweiz hergestellt worden oder ist in Deutschland hergestellt worden, dann fange ich ja als Verbraucher damit recht wenig an.
Ist es wichtig, aus welchem Land das kommt?
Ja, aus Deutschland wäre es nett.
Also ich komme aus Schweden und da haben wir halt diese, dass es schwierig quasi produziert ist. Und sowas sagte ich ja dann auch.
Staatsgrenzen, Personalausweis, Nationalmannschaft. Das sind so Kategorien, mit denen wir uns in unserer Welt orientieren. Alles klar. Aber warum soll die Staatszugehörigkeit beim toten Tier so wichtig sein?
Also ich denke nicht, dass die Herkunft der Rinder irgendwas mit der Fleischqualität wirklich zu tun hat.
Falk Glauner, Laborleiter am Florin-Institut für Lebensmittelqualität.
Da ist wahrscheinlich eher die Haltungsbedingungen und die Fütterung wesentlich entscheidender.
Glauner interessiert weniger die Landesgrenze als zwei Werte, sogenannte Beffe-Werte. Beffe steht für bindegewebs-eiweißfreies Fleischeiweiß. Jetzt wird es ein bisschen speziell.
Das heißt, der erste Parameter Beffe sagt aus, wie viel Muskeleiweiß ist da drin. Der zweite Parameter Beffe im Fleischeiweiß sagt aus, wie hochwertig ist dieses Muskeleiweiß. Je höher, desto weniger Bindegewebe war drin. Und das ist eigentlich der erste Parameter, den man sich für die Qualität anschauen würde.
Nationalität spielt weniger eine Rolle. Fütterung und Haltung hingegen beeinflussen sehr wohl die Beffe-Werte und die sagen schon etwas über die Fleischqualität aus. Aufs Bio-Siegel achten, sagen Peter und Glauner. Das sei natürlich auch eine Möglichkeit.
Also ich kaufe gerne Bio, ehrlich gesagt. Aber sonst natürlich auch auf Preis, dass es ein Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
Das ist echt scheiße, dass du mich jetzt gerade da erwischt hast. An dem Regal, weil ich eigentlich echt nicht abgepacktes Fleisch kaufe. Das ist manchmal nur echt, manchmal Monatsende. Sonst kaufen wir manchmal hier bei Temma auch und dann stand da irgendwie 16 Euro nachher drauf und das konnten wir nachher nicht kaufen, was halt einfach ultra teuer ist.
Irgendwo zwischen abgepackt und keine Ahnung einerseits und Bio andererseits wäre in der Mitte noch der Metzger.
Also ich komme vom Land und ich würde jetzt beim Metzger immer kaufen und ich schaue mir das eigentlich immer an, das Fleisch. Also.
Das raten auch Adrian Peter und Falk Glauner. Und dann mal erkundigen, von welchem Hof das kommt. Und mit allen Sinnen checken, wie es aussieht. Farbe, Struktur, Faserung, Marmorierung, Geruch. Der TÜV Süd hat im Netz eine Liste von 10 Kriterien dazu. Der Faktor Schweiz, /Nationalität, der spielt dort jedenfalls keine Rolle.
Aber wahrscheinlich gibt es einem das Gefühl, dass es den Tieren dann doch besser ging, wenn es näher ist.
Gefühl, das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht geht es genau darum, bei dem Schweizer Vorstoß für den Rinder-DNA-Nachweis.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Immer wenn es einen neuen Star Wars-Trailer gibt, freue ich mich. Ja? Oder wenn es einen neuen Trailer zu House of Cards gibt, freue ich mich. Eine andere Fortsetzung, die viele Kinofans mit Spannung erwarten momentan, ist der Nachfolger von James Camerons Avatar. Der erste Film, das war 2009.
war ein okayer Film damals. Habe ich letztens nochmal versucht zu gucken, ging nicht. Hat mich nicht mehr geflasht. Sebastian Rams aus dem D-Radio-Wissen-Team, Avatar 2. Wann soll der in die Kinos kommen?
Ja, das mit dem Erscheinungstermin des Avatar-Nachfolgers ist so eine Sache. Eigentlich eine Never-Ending Story, denn auch nochmal, ich muss sagen, eigentlich sollten wir Avatar 2 schon vor 3 Jahren, nämlich 2014, gesehen haben. Dafür war der Film auch schon mal angekündigt. Jetzt heißt es aber, Dezember 2020 soll Pandora wieder Teil der Kinolandschaft werden. Und das aus gutem Grund. Aufbruch nach Pandora spielte 2009 immerhin knapp 2,8 Milliarden Dollar ein. Und ich erinnere mich, das war tatsächlich der erste Film, den ich in 3D im Kino gesehen habe.
Oh, tatsächlich?
Damals kam das, glaube ich, auch mit auf.
Und war damals der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das ist ja immer bei James Cameron Filmen. So. Wer ist diesmal mit von der Partie?
Also zumindest die gleichen Hauptdarsteller wie beim ersten Teil, also Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver. Man muss natürlich gucken, wie das ist. Also Schauspieler werden nicht jünger, sage ich mal, und ich hoffe mal, dass der Termin jetzt wenigstens eingehalten wird, dass die Darsteller dann auch noch mitmachen können und noch fotogen genug sind, sagen wir es mal so. Aber jetzt kommt das Beste, es soll nicht nur Avatar 2 geben, nein, auch Avatar 3 bis 5 sollen kommen und für die stehen auch schon die voraussichtlichen Starttermine fest. Der letzte Teil soll demnach am 19. Dezember 2025 starten, also volle 16 Jahre nach dem ersten Teil. Damit bei den Termin auch alles glatt geht, will James Cameron gleich alles in einem Rutsch abdrehen. Also eine ganz schöne Herkulesaufgabe.
Und ehrlich gesagt, das ist doch alles computeranimiert. Das ist doch egal, ob die älter werden, die Schauspielerinnen und
Du meinst, da wird schön nachgeliftet.
Alles. Und das ist auch der Grund, warum der wahrscheinlich 2014 noch nicht rausgekommen ist. Der Computer ist abgestürzt. Ja,
das kann sein. Ja.
Alles nur mal von vorne programmiert werden.
Reboot.
Avatar. Kommt dann ein zweiter, ein dritter, vierter und fünfter Teil bald.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein erstes Aufatmen bei den Fans der EU. Gestern Abend, 20 Uhr, war klar, der parteilose Emmanuel Macron liegt bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich knapp vor Marine Le Pen vom Front National. 23,75% der Stimmen für Macron, 21,53% für Le Pen. In 2 Wochen treten sie dann bei der Stichwahl gegeneinander an. Die Kandidaten der bisher etablierten Parteien, die haben verloren. François Fillon von den Konservativen, Benoît Hamon von den Sozialisten haben schon dazu aufgerufen, für Macron und gegen Le Pen zu stimmen. Und jetzt ist es so, dass diese Wahl mal wieder das gezeigt hat, was wir aus den US-Wahlen und auch aus dem Brexit-Referendum kennen. Die meisten Stimmen für Populisten, auch in Frankreich, kommen aus ländlichen, strukturschwachen Regionen. Paris, Bretagne und auch der Westen Frankreichs sind eher Macron-Hochburgen gewesen. Marcel Wagner ist unser Korrespondent in Frankreich. Gestern Abend haben die beiden Favoritenlager noch gefeiert und heute ist der Wahlkampf sofort dann weitergegangen oder wie?
Absolut. Emmanuel Macron hat ein bisschen länger geschlafen. Marine Le Pen war ziemlich früh wach. Sie muss ja auch noch ein bisschen aufholen, hat ja gestern ein bisschen hinter Macron gelegen. Und sie hat heute Morgen gleich mal einen Markt besucht, Hände geschüttelt, Selfies geschossen mit kleinen Kindern, kommt immer gut. Und auch gleich auf Macron draufgehauen, wo sie nur konnte. Also gleich Gift und Galle, die sie die ganze Zeit schon im Wahlkampf spuckt, hat sie heute gleich weitergespuckt. Und Emmanuel Macron ist dann ein bisschen später, hat er sich erhoben und hat dann einen Kranz niedergelegt. Also man hat schon gesehen, Marine Le Pen will weiterhin eher so die Landbevölkerung ansprechen, die kleinen Orte, die Märkte. Und Emmanuel Macron wollte staatstragend wirken, hat einen Kranz niedergelegt.
Was müssen die beiden Favoriten jetzt für das Präsidentschaftsamt noch tun, um die Wähler zu mobilisieren in diesen beiden Wochen?
Also beide noch ziemlich viel. Es gibt noch ganz viele unentschiedene Wähler, vor allem sehr viele Wähler, die gar nicht wissen, ob sie beim zweiten Wahlgang auch zur Wahl gehen. Das heißt also, beide haben sowohl großes Potenzial als auch auf der anderen Seite noch ziemlich viel zu verlieren. Heißt also, beide müssen sich jetzt noch richtig anstrengen und ein Selbstläufer, wie vielleicht manche das gestern Abend gedacht haben für Macron, das wird es offenbar gar nicht werden. Er hat schon 1-2 kleinere Fehlerchen auch heute gemacht, die mit Le Pen auch gleich versucht hat auszunutzen. Also das wird deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.
Sowohl der konservative Fillon als auch der Sozialist Hamon, die haben sich nach der Niederlage für Macron ausgesprochen und der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon aber nicht. Welche Bedeutung hat das jetzt für die Stichwahl?
Ja, das hat eigentlich eine relativ große Bedeutung, weil Jean-Luc Mélenchon, der, man muss sagen, der ganz linke Politiker, ist wirklich ziemlich weit auf der linken Seite, fast so weit wie Marine Le Pen rechts ist. Er hat ja gestern circa 20% der Stimmen auf sich vereinigt, also wirklich ganz, eine ganz schöne Menge. Und er war wirklich einer der, er war der einzige große Kandidat, der am Abend dann keine Wahlempfehlung gegeben hat. Das ist ein bisschen folgerichtig, weil er mit seiner extrem linken und sehr radikalen Rhetorik, die er pflegt, auch so ein bisschen Emmanuel Macron im Wahlkampf immer als Feindbild aufgebaut hat über Wochen und Monate, als den Banker aus Paris, den Chouchou der Medien und der Banken, dem Liebling des Freihandels Europas und so weiter. Und das haben seine Anhänger dann doch so ein bisschen verinnerlicht und übernommen auch. Und es ist halt für sie schwer vorstellbar, jemanden, der über Wochen, Monate als Feindbild aufgebaut wurde, jetzt einfach zu wählen. Das heißt aber, dass da ein ganz großes Wahlpotenzial liegt, das jetzt unter Umständen für Macron verloren ist.
Du hast es ja auch schon gesagt, dass Le Pen in so eher strukturschwachen Regionen Frankreichs mehr Stimmen bekommen hat. Macron liegt in Paris und im Westen, auch am Atlantik eher vorne. Gibt es darüber schon genauere Analysen?
Ja, das entspricht alles ziemlich dem, was vorher auch prognostiziert worden war. Emmanuel Macron von Paris aus über die Mitte Frankreich hin in die Bretagne. Die Bretagne war, ist traditionell eigentlich ein sehr rotes, sozialistisches Land gewesen, tendierte dann mal ein bisschen zu Le Pen sogar eine Zeit lang. Und Macron konnte das jetzt tatsächlich erobern. Das ist ein bisschen erstaunlich, aber da hat er wirklich viele Sympathisanten. Und Marine Le Pen hat wirklich so in den ländlichen Regionen im Nordosten, im Südosten und ganz im Süden gepunktet. Das ist wirklich ihr klassisches Hochland, aber man muss sagen, sie wird immer stärker und nimmt da immer mehr Stimmen auch mit.
Marcel Wagner in Paris über den Wahlkampf zwischen den Lagern von Emmanuel Macron und Marine Le Pen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn wir vom Einkaufen nach Hause kommen, dann schleppen wir ja nicht nur unsere Lebensmittel oder auch Hygieneprodukte nach Hause, sondern auch immer so einen riesigen Haufen Plastik. Und in Zahncreme oder Kosmetika, da steckt dann zusätzlich noch irgendwelcher Mikroplastik drin. Und vieles davon landet am Ende in unserer Umwelt und in den Mägen von Fischen, Muscheln und Vögeln. Und am Ende, wenn wir die essen, auch wieder in unserem Magen. Die Wissenschaft hat das Problem längst erkannt, forscht nach Lösungen, unseren Planeten wieder vom Plastik zu befreien. Und Sebastian Rams aus unserer Redaktion, du hast dich heute mit einer neuen Hoffnung im Kampf gegen die Vermüllung der Erde beschäftigt. Wer könnte denn in Zukunft den Dreck hinter uns aufräumen?
Ja, kein geringer als Galeria Melonella. Oh. Oder besser auf Deutsch, nicht so schön, aber die große Wachsmotte. Die gehört biologisch gesehen zu den Kleinschmetterlingen und die Raupen der Wachsmotte hausen in Bienenstöcken und ernähren sich von Waben, Pollenresten und Bienenwachs. Von Natur aus hat die große Wachsmotte jetzt erstmal nichts mit Plastik zu tun. Zumindest wurden in Bienenstöcken, soweit ich das weiß, noch kein Plastik mehr gefunden. Soll es auch noch geben auf dieser Welt. Aber dann kam den Wissenschaftlern vor kurzem wieder einmal der Zufall zu Hilfe und plötzlich stand die Raupe der großen Wachsmotte im Fokus. Mhm. Und die könnte bald eine neue Waffe im Kampf gegen Plastikmüll werden. Das ist zumindest die Hoffnung der Forscher, die jetzt in einem Fachmagazin heute darüber berichten.
Aber wie ist jetzt das Plastik überhaupt zu dieser Raupe hingekommen?
Gute Frage, aber um ganz genau zu sein, ist diesmal die Raupe zum Plastik gekommen und nicht umgekehrt. Und die Geschichte dahinter muss ich einfach kurz erzählen. Und zwar ist eine Wissenschaftlerin des Forscherteams der Universidad de Cantabria auch zufälligerweise Hobby-Bienenzüchterin. Und eines Tages hat Federica Bertocchini beim Reinigen des Bienenstocks so kleine Würmchen entdeckt, wie sie selbst sagt. Und diese Larven hat die Italienerin dann eingesammelt und in eine Plastiktüte geworfen. Und kurze Zeit später waren überall Löcher in der Tüte. Mhm. Dann hat sie mit ihren Kollegen das Phänomen mal genauer untersucht und herausgefunden, dass rund 100 dieser Wachsmottenraupen eine Plastiktüte mit einem Gewicht von 20 Gramm in 100 Tagen auffressen können, komplett. Und die bestehen eben aus dem Kunststoff Polyethylen, aus dem jedes Jahr, halte ich fest, weltweit 1 Billion Plastiktüten hergestellt werden.
So, und ist jetzt diese Abbaurate dieser Larven eher schnell oder eher langsam einzuschätzen?
Ja, richtig. Anscheinend wohl mehr als schnell, denn laut Federica Bertocchini ist das der schnellste Abbau von Plastik, über den bisher überhaupt in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung berichtet wurde. Einfach so in der Natur dauert die Zersetzung nämlich mehrere Jahrhunderte. Und Uwe Bornscheuer vom Institut der Biochemie der Uni Greifswald hat mir kurz erläutert, wie der Versuch denn abgelaufen ist.
Sie haben einmal die Larven, die Motten da direkt auf das Plastik gegeben und sehen eben, dass nach kurzer Zeit Löcher entstehen. Dann haben Sie ein Homogenisat erstellt. Das heißt, Sie haben die zermatscht, das auf die Tüte geschmiert und geguckt, was passiert und sehen, dass es immer noch abgebaut wird. Und das ist ein Hinweis, den Sie auch verfolgen, dass wahrscheinlich eher Mikroorganismen im Verdauungstrakt dieser Motte tatsächlich in der Lage sind, PE abzubauen.
Ja, aber egal, ob die Raupe selbst oder eben ein Mikroorganismus aus dem Verdauungstrakt. Oft ist es ein ganz spezielles Enzym, das für den Abbau verantwortlich ist. Und das wollen die Forscher jetzt isolieren und genauer untersuchen.
Gibt es eigentlich noch andere Tiere oder generell Organismen, die Plastik gut verdauen können?
Zum Glück ja. Deswegen können Forschergruppen weltweit an verschiedenen Möglichkeiten arbeiten, dass wir diese Plastikverschmutzung wieder in den Griff bekommen. Uwe Bornscheuer hat mir von einem Bakterium erzählt, das auch auf Plastik steht.
Es gibt schon eine ganze Reihe von verschiedenen Bakterien und Mikroorganismen, die in der Lage sind, Kunststoffe abzubauen. Voriges Jahr hatte eine japanische Gruppe darüber berichtet, dass sie ein Bakterium gefunden haben, Iodanella zakaiensis, das in der Lage ist, PET, also den Kunststoff, den wir von Trinkwasserflaschen kennen, abzubauen und vor allem auch komplett als Kohlenstoffquelle zu verwerten.
Ja, das heißt nämlich im Klartext, dieses Bakterium nutzt den Kunststoff PET als Energiequelle, um zu überleben und sich zu vermehren. Und das ist echt ein unglaubliches Beispiel dafür, wie schnell die Natur auf Umweltveränderungen reagieren kann. Denn PET wurde erst 1941 patentiert, also vor gerade mal 76 Jahren. Und normalerweise sprechen wir bei der Anpassung von Organismen von weitaus größeren Zeitraum, also Jahrhunderten oder sogar noch mehr.
Wie können wir das jetzt einschätzen? Sind diese Entdeckungen wirklich ein Grund zur Hoffnung?
Um ehrlich zu sein, nicht für die nahe Zukunft, denn wir Menschen produzieren einfach so wahnsinnig viel Plastikmüll. Laut nabo.de habe ich heute nachgeguckt, fast 300 Millionen Tonnen pro Jahr. Und die landen in der freien Natur und zu großen Teilen auch in Flüssen, Seen und Meeren. Und einmal da angekommen, haben wir ja irgendwie überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf das ganze Zeug, den ganzen Müll. Also selbst wenn man aus den Raupen oder Bakterien das eine Wundermittel herstellen könnte, müsste man ja auch den ganzen Plastikmüll wieder zurück aus der Natur holen. Total utopisch. Deswegen sollten wir auch parallel zu aller wissenschaftlichen Forschung endlich anfangen, einfach weniger Plastikmüll zu kaufen, zu benutzen.
Ja, versuche ich zumindest.
Ja, ich auch. Ich scheitere leider immer.
Immer wieder. Ne? Ja. Und man kommt und dann vergisst man natürlich auch wieder die eigenen Taschen mitzunehmen. Das und zum Glück gibt es mittlerweile viele Papiertaschen. Ne? Aber auch da ist auch wieder was, was du wegwerfen musst irgendwann. Katastrophe.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Wochenende sind schon einige Zahlen durchgesickert, habt ihr vielleicht gesehen. Und heute wurde dann die komplette Kriminalstatistik 2016 vorgestellt. Die auffälligsten Zuwächse gibt es im Bereich der nicht-deutschen Tatverdächtigen, wie es da heißt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat gesagt, da ist nichts zu beschönigen. Die Zahl der straffällig gewordenen Flüchtlinge ist deutlich gestiegen, um 50%. Gudula Geuter im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wie hat unser Bundesinnenminister das denn begründet?
Ja, man muss erstmal dazu sagen, es geht um Taten, die 2016 abschließend von der Polizei bearbeitet wurden. Das heißt, teilweise sind die durchaus 2015 schon begangen worden. Und das heißt, wir sind in der Zeit des ganz großen Flüchtlingszuzugs nach Deutschland. Das heißt, die Zahl ist einfach größer geworden. Deswegen ist es jetzt erstmal kein Wunder, dass auch die Zahl der Straftaten, wo Flüchtlinge als Verdächtige geführt werden, gestiegen ist. Außerdem muss man noch dazu sagen, diese Gruppe ist ja im Schnitt deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung. Und da ist eben auch bei männlichen Deutschen dann die Kriminalitätsquote viermal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das ist keine Rechtfertigung, hat vorhin Bundesinnenminister Thomas de Maizière gesagt. Das gehört aber zur Erklärung dazu. Und der CDU-Politiker hat dann auch noch gesagt:
80% der Zuwanderer, die Opfer einer Gewalttat wurden, waren Opfer der Gewalt eines anderen Zuwanderers. Das macht es absolut nicht besser, gehört aber zu einem vollständigen Bild dazu. Ein Erklärungsansatz für dieses auffallende Täter-Opfer-Verhältnis könnte natürlich auch in beengten Unterbringungssituationen liegen, die wir in weiten Teilen des letzten Jahres auch noch hatten.
Also das sind so Erklärungsansätze. Es gibt noch andere. Also zum Beispiel, dass importierte religiöse oder ethnische Konflikte noch dazukommen.
Aber die vergangenen anderthalb Jahre haben uns Politiker und auch die Polizei immer wieder versucht zu erklären, Flüchtlinge und Zuwanderer sind nicht krimineller als der Bevölkerungsschnitt. Wie passt das denn zusammen? Wurde hier einfach nur gelogen?
Nee, das, was gesagt wurde, ist, dass Flüchtlinge, wenn man sich die konkreten Gruppen anschaut, nicht krimineller sind. Und das ist vor allem eben dieser Hinweis auf das Alter und auf das Geschlecht. Das heißt also, männliche Jugendliche sind im Schnitt krimineller. Man muss hier, aber also, das klingt jetzt sehr verallgemeinert, aber wenn man es eben statistisch betrachtet. Man muss aber hier sagen, dass hier sind jetzt tatsächlich neue Erkenntnisse, wenn man so will, weil die Zahlen sich jetzt wirklich auch unterscheiden von früheren, weil hier schon auch das Ergebnis ist, dass insgesamt, wenn man diese ganze Gruppe dieser, das nennt sich Zuwanderer, da sind dann also Leute mit unklarem Aufenthaltsstatus dabei, dann eben Leute, die noch im Asylverfahren sind und so weiter. Wenn man sich diese ganze Gruppe anschaut, dann ist das Ergebnis tatsächlich, dass quer durch alle Straftaten, selbst wenn man die ausländerspezifischen Straftaten wie illegale Grenzübertritt oder sowas rausrechnet, dass diese Gruppe doch noch mal mehr kriminell auffällig ist als der Durchschnitt von der vergleichbaren Gruppe der Deutschen. Also insofern sind das tatsächlich jetzt neue Zahlen. Das hat sich einfach anders entwickelt als die früheren Zahlen.
Ist diese Statistik nicht eindeutig Rückenwind, gerade für rechte Parteien, die Flüchtlinge schnell mal als Straftäter abtun?
Ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass das so wirken wird. Denn die ganzen Gründe, die ich jetzt genannt habe, die ändern eben nichts daran, dass es auch so ist, dass diese Gruppe im Ganzen eben nicht nur mehr Taschendiebstähle begeht, sondern in geringerem Maß auch mehr Gewalt- und Sexualdelikte. Um dafür dann Erklärungen zu finden, da muss man genauer hinschauen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Innenminister Markus Ulbich, CDU, der hat vorhin darauf verwiesen, dass es sich bei den ausländischen Straftätern häufig um Mehrfachtäter handle.
Nach wie vor ist eine kleine Gruppe von Zuwanderern. Für Sachsen kann ich sagen, circa 1% von Zuwanderern sind für fast 40% der Straftaten in diesem Bereich verantwortlich. Und das kann nicht akzeptiert werden.
Er hat es damit erklärt, dass in Sachsen besonders viele Tunesier zugewiesen wurden. Und das heißt dann eben andersherum, das sagt wieder der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass andere Gruppen weniger vertreten sind.
Fest steht auch, das zeigen die Zahlen, dass diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind, wie beispielsweise Syrer, unter den kriminellen Zuwanderern unterrepräsentiert sind, also deutlich weniger kriminell sind. Gerade diese Gruppe begeht vergleichsweise wenige Straftaten.
Also für ihn ist eben das Fazit, so wie im ganzen letzten Jahr schon, dass die Strategie gelten muss. Die einen schützt man, die anderen muss man schnell bestrafen oder eben auch abschieben. Ob das jetzt Rechtspopulisten Wind aus den Segeln nimmt, das wird davon abhängen, wie genau jemand bereit ist, sich das anzuschauen.
Und im Gesamtschnitt ist Deutschland unsicherer geworden?
Mein Fazit, nein. Es gibt mehr Leute in Deutschland. Das heißt, wenn die Straftaten gleichzeitig nicht gestiegen sind, und das sind sie nicht, dann ist Deutschland an sich sicherer. Es gibt mehr Gewalttaten. Also könnte man sagen, es ist an sich unsicherer. Dann ist es aber eben so, wie wir vorhin gehört haben, dass die sich vielfach in Unterkünften abgespielt haben. Also Fazit, wir haben eine schwierige Lage in diesen Unterkünften wenigstens gehabt im letzten Jahr. Und im öffentlichen Raum gibt es eigentlich keinen Grund, sich neue Sorgen zu machen.
Gudula Geuter, Deutschlandfunk-Kollegin aus Berlin, über die Kriminalstatistik 2016.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In Ghana, Kenia und Malawi werden nächstes Jahr die ersten Kinder gegen Malaria geimpft. Das hat die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt. In klinischen Studien hat sich der Impfstoff RTSS nur als teilweise wirksam erwiesen. Außerdem müssen die Patienten 4-mal geimpft werden. Ob das im echten Leben realistisch ist, soll jetzt mit der Pilotstudie geklärt werden. Nach dem Test will die WHO entscheiden, ob sie den Impfstoff in ihre offiziellen Empfehlungen zur Malaria-Prophylaxe aufnimmt. Die drei afrikanischen Länder wurden ausgesucht, weil sie stark von Malaria betroffen sind, aber auch schon viel zur Bekämpfung der Krankheit tun. Sie entscheiden selbst, in welchen Regionen Säuglinge und Kinder geimpft werden. Insgesamt sollen es 360.000 sein. Wissenschaftler weltweit arbeiten an mehreren Impfstoffen gegen Malaria. RTSS ist der erste, der zugelassen wurde. Er enthält Bestandteile der Oberfläche des Erregers, im Gegensatz zu einem anderen Wirkstoff, bei dem lebende Erreger gespritzt werden. Soll ich einer mir unbekannten Person vertrauen oder lieber nicht? Wie wir uns entscheiden, hängt auch davon ab, wie unser Gegenüber heißt, beziehungsweise davon, wie einfach der Nachname auszusprechen ist. Denn das macht ein gutes Gefühl. Das schreiben Psychologen der Uni Köln im Journal of Economic Psychology. Die Forscher ließen ihre Probanden ein Spiel spielen, in dem die ihr Geld vermehren konnten, wenn sie es einem zweiten Spieler anvertrauten. Die Mitspieler trugen fiktive Namen, zum Beispiel Fleming oder aber Tvertochleb. Es zeigte sich, war der Name des Mitspielers einfach auszusprechen, vertrauten die Versuchspersonen ihm 10% mehr Geld an, obwohl das Risiko, betrogen zu werden, ansonsten gleich hoch war. Die Psychologen erklären diesen Effekt damit, dass leicht auszusprechende Namen mental flüssiger verarbeitet werden. Dadurch entstehe ein reibungslos gutes Gefühl und das stärke das Vertrauen in unser Gegenüber, ohne dass uns das bewusst sei. Das einzige Kind ist aus dem Haus und was jetzt? Viele chinesische Mütter entdecken genau dann ihre Begeisterung für eine Boyband. The Fighting Boys, kurz TF Boys, haben laut chinesischen Medienberichten Millionen weiblicher Fans zwischen 30 und 60. Popkulturexperten der Uni Hongkong erklären das damit, dass die Bandmitglieder im Teenie-Alter die gängige Idealvorstellung des dankbaren, braven und loyalen Sohns perfekt erfüllen. Als Folge der Ein-Kind-Politik gibt es in China sehr viele Einzelkinder und die verhalten sich offensichtlich längst nicht immer so, wie die Eltern das gerne hätten. Deshalb gibt es in China sogar ein Gesetz, das es Eltern ermöglicht, ihre Kinder juristisch dazu zu zwingen, sie regelmäßig zu besuchen oder anzurufen. Ganz anders die Boyband TF Boys. Deren Sänger sagte kürzlich in einem Fernsehinterview, sein größter Traum sei es gewesen, seinen Eltern und Großeltern ein Haus kaufen zu können. Weil die Band so erfolgreich ist, haben allerdings auch die umschwärmten Musiker nur ein paar Mal im Jahr Zeit, ihre eigenen Eltern zu besuchen.
D-Radio Wissen.
Jetzt geht's also doch vor Gericht. Hier ist D-Radio Wissen. Es war eines der Unglücke, das sich zumindest in unserer Generation im Hirn festgesetzt hat. Love Parade 2010. Bei einem Gedränge im Zugangsbereich der Open-Air-Party in Duisburg sterben 21 Menschen. Fast 550 wurden verletzt. Schreckliche Bilder, die man nie wieder vergisst, von Menschen in Panik. Umso erstaunlicher, dass es Anfang vergangenen Jahres hieß, die Anklage habe keine Aussicht auf Erfolg. Ein Verfahren am Landgericht Duisburg wurde abgelehnt gegen 10 Angeklagte. Heute dann die Wende. Das Oberlandesgericht Düsseldorf als nächsthöhere Instanz hat angeordnet, dass es einen Strafprozess geben wird. Die Radio Wissen NRW-Korrespondent Moritz Küpper. Wie kann das sein, dass das Landgericht Duisburg und das Düsseldorfer Oberlandesgericht so unterschiedlicher Meinung sind, was die Erfolgsaussichten eines Gerichtsverfahrens hier angeht?
Ja nun, Sie haben die Situation jeweils schlichtweg und auch die Unterlagen anders bewertet, anders eingeschätzt. Aber es ist natürlich schon überraschend, mit welcher Deutlichkeit letztendlich das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt diese Entscheidung des Landgerichts Duisburg einkassiert hat und gesagt hat, ja, und dann wörtlich, der Senat hält eine Verurteilung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung bzw. fahrlässiger Körperverletzung im Amt für hinreichend wahrscheinlich. Also das ist dann schon, ja, ein Hammer, dass man da so juristisch anders die ganze Sache bewertet. Die Richter jetzt am Oberlandesgericht stellen schlicht und ergreifend einen Zusammenhang her. Sie halten das Beweismaterial für umfassend, für gut. Und das hat das Landgericht Duisburg eben nicht. Die sagten damals ja, man könne keinen Zusammenhang feststellen und hatten auch sehr offensiv Zweifel an dem Gutachten des britischen Panikforschers Case Still geäußert. Und das ist ja letztendlich zentral in der Beweisführung gewesen. Diese 460 Seiten der Staatsanwaltschaft, die sie in die Anklage eingebracht hatten, die dann auch nochmal nachgebessert werden mussten. Also daran hatte das Landgericht Duisburg erhebliche Zweifel. Und beim Oberlandesgericht Düsseldorf hieß es jetzt, das Gutachten sei entgegen der Annahme des Landgerichts verwertbar, der Forscher auch nicht befangen.
Erklär nochmal, wer gehört alles zu den Angeklagten?
Letztendlich sind es 10 Personen, um die es sich da handelt. Das sind zum Teil Beamte der Stadt Duisburg, Angestellte dort, aber eben auch 4 Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent. Also das war letztendlich die Agentur, die Veranstaltungsfirma, die sich sozusagen, die letztendlich die Love Parade ausgerichtet hat. Und letztendlich geht es bei dieser Anklage um Fehler bei der Planung und auch bei der Genehmigung, die letztendlich dazu beigetragen haben sollen, so eben der Vorwurf, dass es eben an jedem 24. Juli 2010 in Duisburg auf dem Gelände dieses ehemaligen Güterbahnhofs zu dieser Katastrophe gekommen ist.
Aber es ist halt eben auch schon eine lange Zeit. Bei Twitter, da stellen sich einige die Frage, wie zum Beispiel Alf Frommer, der postet, fast 7 Jahre nach der Love Parade-Katastrophe soll es jetzt zu einem Prozess kommen, eigentlich kafkaesk, oder auch hier Tropster schreibt, es hat 7 Jahre gedauert bis zu dieser Prozessankündigung. Da sage noch einer, die deutsche Justiz wäre nicht agil und flexibel, mit so einem Zwinkersmiley. Moritz, wie konnte es denn dazu kommen, dass bis heute kein Strafprozess eröffnet worden ist?
Naja, letztendlich lag es daran, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, ich habe das auch nochmal ausgerechnet am Computer, das sind 2466 Tage, das ist wirklich unglaublich. Aber letztendlich lag es daran, dass eben das Landgericht Duisburg geprüft hat, alle Unterlagen gesichtet hat. Es war auch unglaublich viel Videomaterial letztendlich, was sozusagen gesichtet werden muss. Das soll jetzt alles überhaupt keine Entschuldigung sein, ganz im Gegenteil. Dann gab es eben, ich habe das gerade eben erwähnt, dieses Gutachten, das eben zentral war in der Anklage, da gab es dann eben nochmal Nachfragen, dann ging das hin und her. Dann haben Rechtsanwälte Einsprüche eingelegt und letztendlich gab es dann eben diese Entscheidung, ja, vor etwa genau einem Jahr, dass eben kein Prozess eröffnet werden soll. Und diese, jetzt hat das Oberlandesgericht ein weiteres Jahr sozusagen geprüft, sich dieser Entscheidung angenommen und eben der Revision dagegen nachgegangen und hat dann kam jetzt eben zu diesem anderen Urteil, zu diesem Beschluss, entgegen dass man übrigens keine Rechtsmittel mehr einlegen kann. Also sicher ist, das Hauptverfahren wird jetzt eröffnet.
Ja, was heißt denn jetzt? Wie wird es weitergehen? Ab wann beginnt der Prozess?
Das kann man natürlich noch nicht genau sagen, aber das Ganze geht jetzt eben zurück an das Landgericht Duisburg. Damit wird dann eine neue Kammer betraut. Es wird dann die sechste Kammer sein, nicht mehr die fünfte. Die muss jetzt Termine finden, die muss sich einarbeiten. Und dann muss man natürlich das Ganze organisatorisch auch noch organisieren. Das Landgericht Duisburg hatte damals schon in weiser Voraussicht, weil das natürlich auch kein normaler Prozess wird. Das öffentliche Interesse ist immens. Es werden unglaublich viele Anwälte letztendlich auch zugegen sein. Also das Ganze wird wohl in der Messe Düsseldorf in einem Kongresszentrum dort stattfinden. Dazu hatte man ja auch schon Inventar, beispielsweise Richterbänke und technisches Equipment angeschafft. Das wird jetzt auch benutzt werden. Und dann muss man diesen Prozess jetzt auch relativ bald terminieren, weil ein Urteil muss bis Juli 2020 gesprochen werden. Das klingt jetzt weit weg, aber letztendlich sind es ja auch nur noch in Anführungsstrichen 3 Jahre. Also da drückt auch ein wenig die Zeit.
Moritz Küpper, der Radiowissen NRW-Korrespondent zum Love Parade-Unglück. Seit heute ist nämlich klar, es wird nun doch einen Prozess gegen die 10 Beschuldigten geben.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Mein Vorname Ralf. Der schreibt sich nicht einfach mit F, sondern mit PH, natürlich. Ja, nur die PH-Ralfs sind die einzig wahren Ralfs. Behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ja.
Und wenn ich einen Flug buche, dann denke ich natürlich dran, den richtig zu schreiben, weil ich weiß, wie ich geschrieben wird. Aber wenn mir jemand einen Flug schenken würde und dann F schreibt, also solche Leute kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wenn das so wäre, dann hätte ich ein Problem wahrscheinlich, weil ich müsste dann umbuchen. Und da, Sebastian, kann so ein Rechtschreibfehler richtig teuer werden. Warum?
Ja, das hängt ganz davon ab, wie viel denn derjenige, der den Flug bucht, alles bei dem Namen so vermasselt hat. Also bei Eurowings auf der Langstrecke kann so ein Fehler bei der Buchung bis zu 120 Euro kosten. Wer nämlich bei der Internetbuchung einen Namen falsch schreibt und diesen korrigieren lassen muss, zahlt eben drauf. Passiert dann schon mal schnell, auch bei ja, so einem Namen wie Philipp, würde mir wahrscheinlich dann auch passieren mal wieder. Hier ein L zu viel, da ein P zu wenig und schon musst du latzen.
Und das kostet immer Geld, wenn eine Airline das korrigieren muss?
Nicht, wenn der Tippfehler in den ersten Stunden von dir dann bemerkt wird selbst, okay. Dann sind viele Fluggesellschaften noch kulant. So können bei Lufthansa Namen bis 24 Stunden nach der Buchung kostenlos geändert werden, wenn nur 2 bis 3 Buchstaben wohlgemerkt falsch sind. Ähnlich ist es bei Ryanair. Bei gröberen Schnitzern drohen Emirates und Lufthansa aber auch noch mit Stornogebühren und dem Kauf eines neuen Tickets zu dann aktuellen Preisen. Ja, und das kann dann doch schon mal ziemlich ins Geld gehen, muss ich sagen.
Und auch da lobe ich mir wieder die EU und Flüge innerhalb von Deutschland, ja, da musst du nämlich gar nicht, das ist ja egal, ja. Wer welcher Name da draufsteht, es wird ja eh nicht verglichen mit deinem Pass. Aber wenn es dann natürlich international raus aus der EU geht, dann achtet drauf, dass ihr den Namen richtig eintragt. Hier ist D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Wochenende hat ihm gereicht. Der Direktor des Kölner Maritimhotels hat angekündigt, nie wieder größere AfD-Veranstaltungen zuzulassen. Aus großer Sorge um die Mitarbeiter ist die Begründung. Das Ganze soll bundesweit für alle Maritimhotels übrigens gelten. Naja, ein bisschen spät, oder? Ob das Image der Hotelkette rettet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt viel weniger Buchungen momentan bei Maritim und deswegen hauen sie jetzt so eine Pressemeldung noch raus. Jedenfalls der Bundesparteitag der AfD mit vielen Gegendemos und einem Konzert für mehr Vielfalt und Toleranz in Köln ist vorbei. Aber auch viele Beschlüsse, die getroffen wurden im Inneren des Hotels. Das Wahlprogramm wurde verabschiedet und es wurde geklärt, mit welchem Personal die Partei in den Bundestagswahlkampf gehen wird. Alice Weidel und Alexander Gauland sind jetzt das Spitzenduo. Stefan Maas war für uns das ganze Wochenende auf dem Bundesparteitag der AfD dabei. Stefan, was war dein Eindruck? Wie ist die AfD momentan drauf und aufgestellt?
Tja, solche Parteitage sind für Beobachter natürlich immer wahnsinnig spannend, weil man natürlich direkt auf der Bühne mitkriegt, wie tickt diese Partei. Und ich würde sagen, was wir da am Wochenende gesehen haben, das war so eine Mischung aus Macbeth und Denver Clan eigentlich. Weil man ja schon gesehen hat, also Petri, die Parteichefin, Frauke Petri, die hat sich verzockt, die hat ihre Partei falsch eingeschätzt und ist jetzt so ein bisschen an die Seite gestellt worden von Alexander Gauland, ihrem Parteivize, und der neuen Spitzenkandidatin Alice Weidel. Die beiden stehen jetzt tatsächlich im Mittelpunkt. Und Frauke Petri, die ja gesagt hat, sie will bei diesem Spitzenteam nicht dabei sein, sie will im Wahlkampf keine führende Rolle spielen, die ist so ein bisschen abgestraft worden. Als Alexander Gauland dann gesagt hat, aber Frauke Petri, die Partei braucht sie, hat sie brandenden Applaus bekommen und Frauke, Frauke Rufe. Ihrem Gesicht hat man allerdings angesehen, dass sie sich dann auch gefragt hat, ja, wofür brauchen sie mich eigentlich? Außer, dass man natürlich sagen muss, sie ist das bekannteste Gesicht der Partei und die beiden anderen müssen halt erstmal in der Öffentlichkeit auch wirken. Also man merkt, unter der Oberfläche gibt es so viele Strömungen und so viele Leute haben das Messer offen in der Tasche. Das ist schon wirklich interessant.
Okay, bleiben wir aber bei diesem Punkt, also Punkt Geschlossenheit. Wie geschlossen wirkt sie denn momentan auf dich, die Partei?
Das Signal ist ja ganz klar von diesem Parteitag oder soll von diesem Parteitag ausgehen, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt hier keine Streitigkeiten, wir wollen keine Streitigkeiten über die Richtung. Irgendwann muss man vielleicht mal darüber diskutieren, ob wir Fundamentalopposition sein wollen oder auch regierungsfähig sein wollen, bürgerlichere Protestpartei sein wollen, aber eben nicht jetzt. Für mich wirkt das so ein bisschen so, als würde man sagen, ja, ja, irgendwann machen wir das, aber wir verschieben es in Wirklichkeit auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Alles geht, weil man eben gesagt hat, nicht die eine Richtung oder die andere, sondern jeder, auch der verschiedenen Spitzenpersonen, kann jetzt so seine Akzente setzen, wie man das bisher eben auch gesagt hat. Man hat ein Programm und dann wird immer wieder darauf verwiesen, aber letztendlich macht doch jeder das und sagt doch wieder das, was er will und weicht dann eben auch immer wieder vom Parteiprogramm ab und testet so ein bisschen aus, wie weit kann ich eigentlich gehen, wo wird es schmerzhaft und wo bin ich halt immer noch so im Rahmen des Parteiprogramms.
Also wissen die Wähler und Wählerinnen nach wie vor nicht, was sie da genau wählen, wenn sie die AfD wählen?
Naja, die AfD würde jetzt sagen, wir haben ja ein Programm verabschiedet. Also wissen unsere Wähler sehr genau, was sie wählen. Aber das Programmatische ist ja das eine. Die Frage ist immer noch, in welche Richtung entwickelt sich denn diese Partei eigentlich? Und da würde ich sagen, selbst wenn man das Programm liest, weiß man immer noch nicht so ganz genau, wohin die Partei dann wirklich in echt geht. Weil Papier ist das eine und gelebte Politik oder gesprochene Politik ist das andere.
Aber für die AfD war neben diesen rechtsgerichteten Themen auch Liberalismus immer ein wichtiges Thema. Jetzt steht Frau Weidel für wirtschaftsliberale Politik, aber ansonsten war im Wahlprogramm nicht viel vom Liberalismus zu finden, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das ist noch so ein bisschen so ein Nachhall, so eine Art Gründungsmythos, der immer noch hochgehalten wird. Aber dieser wirtschaftsliberale Teil, der taucht eigentlich kaum noch auf. Alice Weidel steht dafür. Gleichzeitig hat sie aber auch Töne in ihrer Rede angeschlagen, in ihrer Dankesrede, nachdem sie gewählt worden ist als Spitzenkandidatin, wo ich sagen würde, das war schon ziemlich harter Tobak. Also zu sagen, Political Correctness gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Erdogan, Ja-Sager, also in diesem Referendum, geht zurück in die Türkei. Das sind schon harte Töne.
Da gab es auch viele Zwischenrufe, also begeisterte Zwischenrufe.
Ja, klar. Ja. Und da merkt man halt dieses andere, dieses Wirtschaftsliberale, wie gesagt, das ist noch so ein bisschen aus der Anfangszeit da, das halt noch so nach. Aber eigentlich sind es eher diese nationaleren Töne, dieses übersteigert patriotische, würde ich jetzt auch mal sagen, was dann doch eher zieht beim Publikum, zumindest in dem Saal.
Du beschäftigst dich schon lange mit der AfD und vielleicht erinnerst du dich daran, ich habe vor ein paar Monaten mal gefragt, ist die AfD ein kurzzeitiges Phänomen, wie zum Beispiel die Piratenpartei, oder ist sie gekommen, um zu bleiben? Damals hast du zu mir gesagt, die wird bleiben. Bist du dir nach diesem Bundesparteitag am Wochenende da immer noch sicher?
Ja, denn trotz aller Führungsstreitigkeiten und Spitzenkandidaten hin, Spitzenkandidaten her, diese Partei wird zum Teil vielleicht auch für die Gesichter gewählt. Ich würde aber eher sagen, es ist immer noch eine Protestpartei. Die wird nicht so sehr für ihr eigenes Programm gewählt, sondern eben als Alternative, als Gegendarstellung sozusagen zu den anderen Parteien. Und solange das irgendwie funktioniert, solange sie also nicht zu radikal werden, würde ich sagen, funktioniert das immer noch. Ihre Kernwählerschaft hat die Partei und ob sie jetzt mit 6 oder 8% einzieht, klar, das macht natürlich auch schon was aus bei der Zahl der Bundestagsmitglieder, aber letztendlich sicher drin ist sie.
Stefan Maas war beim Bundesparteitag der AfD am Wochenende dabei und hat seine Einschätzung gegeben wie es für die Partei weitergehen wird. Das war die Redaktionskonferenz. Sebastian Rams.
Ja, einen schönen Abend noch.
Und ich sagen Tschüss. Am Mikrofon war Ralf Günther.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.